Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Auschwitz. Dieser Ort ist ein Symbol für den Holocaust. Die Nazis ermorden in diesem Lagerkomplex etwa 1,1 Millionen Menschen, die meisten davon Juden. Dass fast doppelt so viele Juden in den drei Vernichtungslagern Treblinka, Beschwetz und Sobibor ums Leben kommen, davon wissen die wenigsten. Was sicher damit zu tun hat, dass es von dort kaum Überlebende gibt. Und es den Nazis gelingt, noch vor Kriegsende alle drei Lager abzubauen und damit so gut wie alle Spuren ihres Massenmords zu vertuschen. Auch für Polen ist Auschwitz nach dem Zweiten Weltkrieg wichtiger. Schließlich sind unter den vielen Opfern auch Häftlinge der polnischen Widerstandsbewegung. Im abgelegenen Sobibor, an der heutigen polnischen Ostgrenze, entsteht dagegen erst in den 60er Jahren eine Gedenkanlage. Und erst seit heute gibt es dort ein Museum, das diesen Namen auch verdient. Martin Sander hat für uns die ganze Geschichte.
Hier weiter hinten im Wald sieht man noch an den ganz alten Bäumen Reste von Stacheldraht.
Die Stille des Waldes steht im monströsen Gegensatz zu dem, was sich hier einmal abspielte. Im Vernichtungslager Sobibor im Osten Polens an der heutigen Grenze zur Ukraine ließ Nazi-Deutschland zwischen Frühjahr 1942 und Herbst 1943 bis zu 250.000 Menschen ermorden, vor allem Juden, aber auch Roma. Es wären wohl noch mehr gewesen, hätten nicht einige Gefangene am 14. Oktober 1943 einen Aufstand gewagt, die Flucht ergriffen und damit das Ende dieses Lagers beschleunigt.
Wir Deutsche werden niemals vergessen.
Heute, am 77. Jahrestag, gedachten nur sehr wenige Besucher, Nachfahren von Häftlingen, Museumsleute und Botschaftsvertreter des Gefangenenaufstands von Sobibor. Heute sollte zugleich das neue Museum der Gedenkstätte Sobibor endlich eingeweiht werden. Doch wegen Corona und auch, weil noch nicht alle Teile der neuen Dauerausstellung aufgebaut wurden, blieb es bei einem ersten improvisierten Rundgang durch das Haus. Äußerlich ein schiefeckiger Quader mit graubrauner Fassade am Rande des Lagers. Die Dauerausstellung umfasst 330 Quadratmeter. Auf Schautafeln werden der Aufbau der Vernichtungslager, die Absichten der Täter, die Organisation des Verbrechens detailgenau erklärt. Persönliche Gegenstände der Opfer sind zu sehen: Kämme, Trinkbecher, Kinderspielzeug, das erst bei jüngeren Ausgrabungen wieder zutage trat. Fotos, die der stellvertretende Lagerkommandant Johann Niemann aufgenommen hat, zeigen die Lagerwirklichkeit aus der Sicht der Täter. Den ganzen Museumsbau hat den Verantwortlichen zufolge Polen finanziert, mit mehreren Millionen Euro. Deutschland hat Geld für die Ausstellung dazugegeben, nach langem Hin und Her.
Nach 5 Jahren haben wir es geschafft, dass endlich 1 Million Euro für die Ausstattung der neu errichteten Gedenkstätte Sobibor freigegeben worden sind.
Kamil Majszak ist parteiloser wissenschaftlicher Mitarbeiter für Die Linke im Bundestag. Vor allem ist er ein deutsch-polnischer Erinnerungsaktivist, wie er sich selbst nennt. Majszak hat im Alleingang lange für die Unterstützung durch Deutschland geworben, hat Antrag um Antrag formuliert, während die Bundesregierung Geldmittel für Sobibor blockierte.
Man hat uns gesagt, dass man bis jetzt Projekte in Sobibor mit anderen Partnern vorbereitet, also mit den Ländern, die davon betroffen waren, die dort auch Inhaftierte hatten. Da war Deutschland nicht dabei.
So noch hatte es 2013 die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper von der FDP, formuliert. Eine merkwürdige Aussage und eine falsche Annahme, findet Kamil Majszak und sieht dahinter eine allgemein verbreitete Haltung.
Das Judentum wird ja in Deutschland nicht betrachtet als etwas, was ein Teil deutscher Kultur ist, sondern als etwas Äußerliches. Und das zieht sich auch durch die Erinnerungspolitik, wo man merkt, die jüdischen Opfer werden als sozusagen Fremde und nicht deutsche Opfer auch wahrgenommen. Das ist absurd.
Zu diesen jüdischen Deutschen gehörten unter vielen anderen auch die Großmutter und der Onkel von Elke Tischer aus Berlin.
Die Großmutter ist ermordet worden und der Bruder meines Vaters, der älteste Hans Josef, ist auch ermordet worden. Also unser Vater hat an diesem Trauma sein ganzes Leben getragen.
Ihr Vater, Kurt Gutmann, entkam dem Holocaust durch einen Kindertransport nach Großbritannien und kehrte bei Kriegsende nach Deutschland zurück. Dass seine Mutter und sein Bruder in Sobibor ermordet wurden, erfuhr er erst spät. Heute gibt es einen Stein für die Angehörigen der Familie Gutmann in der Gedenkallee in Sobibor. Die Gedenkallee, die an alle Opfer erinnert, war die Initiative des privaten Bildungswerks Stanisław Hans, in dem Polen und Deutsche zusammenarbeiten.
Also ich finde es schon beschämend, dass es so lange gedauert hat. Und ich denke, es ist wirklich die Pflicht der deutschen Bundesregierung, diese Gedenkstätten finanziell so zu unterstützen und dass sie würdige Gedenkstätten dieses Massenmordes werden und auch Erinnerungsstätte und Austauschstätte auch für junge Menschen.
Finanzielle Probleme wie in Sobibor gibt es auch in Bełżec und Treblinka, den beiden anderen Gedenkstätten der großen Vernichtungslager im Osten Polens. Diese Lager der sogenannten Aktion Reinhardt verkörpern mit bis zu 2 Millionen Ermordeten den Kern des Holocausts. Dennoch erfahren sie bis heute unvergleichlich weniger Aufmerksamkeit als Auschwitz, das zum Symbol der Ermordung der europäischen Juden durch die Deutschen wurde. Die Lager der Aktion Reinhardt finden auch deshalb weniger Aufmerksamkeit, weil es den Tätern noch vor Kriegsende gelang, diese Lager dem Erdboden gleichzumachen und so die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen. Das wirkt sich auf die Gedenkarbeit bis heute aus und auch auf ihre Finanzierung. Als nächstes benötigt zum Beispiel Treblinka Geld für eine Erweiterung seines Museums und für ein internationales Begegnungszentrum. Auch in Sobibor sind die Arbeiten für einen neuen Gedenkort noch längst nicht beendet. Demnächst soll der sogenannte Schlauch rekonstruiert werden, jener Waldpfad, durch den die Opfer von der Bahnrampe direkt in die Gaskammer getrieben wurden. Auch die Fundamente der Gaskammern sollen nach Ausgrabungsarbeiten teilweise für Besucher zu sehen sein, erklärt Gedenkstättenleiter Tomasz Oleksis Borowski.
Wir haben sie 2016 konserviert, eingehüllt und später wieder mit Sand bedeckt. Der Sand trägt laut Meinung der Experten zur Konservierung bei. Aber an 2-3 Stellen werden wir sie bereits im kommenden Jahr aufdecken. Durch Panzerglas wird man dann von oben in sie hineinsehen können.
Und es gibt noch mehr Pläne. Unabhängig von der Gedenkstätte wird derzeit der alte Bahnhof von Sobibor renoviert und in eine Begegnungsstätte für historisch-politische Bildung umgewandelt. Für dieses Projekt ist die Kreisverwaltung von Wodawa verantwortlich, zu der die kleine Ortschaft Sobibor gehört. Es gibt also zahlreiche Vorhaben, die aus Sobibor einen bedeutenden Ort der Erinnerung an den Holocaust machen werden, wenn das nötige Geld zur Verfügung steht und die Arbeiten abgeschlossen sind.
Welche Bilder haben Sie im Kopf, wenn Sie an den Holocaust denken? Sind es vor allem Bilder aus Auschwitz? Ist es vielleicht die Rampe oder die zynische Aufschrift »Arbeit macht frei« über dem Eingang des Lagertors? Es gibt zahlreiche Fotos, ja sogar Filmaufnahmen aus diesem Konzentrationslager. Doch es ist nicht das einzige Todeslager. Wie es aber in den drei Vernichtungslagern Sobibor, Treblinka und Bełżec aussieht, das wissen wir lange nicht. Bis vor ein paar Monaten plötzlich Fotos aus Sobibor auftauchen. Sie alle stammen aus dem Privatbesitz des stellvertretenden Lagerkommandanten Johann Niemann. Und sie wurden jetzt in einem Buch veröffentlicht. Mein Kollege Alexander Bühler hat 2 der Autoren in Sobibor getroffen und sie gefragt, was diese Fotos tatsächlich zeigen.
Vor diesen Bäumen nur ganz leicht sehen wir den Bagger, der wurde hierhin nach Sobibor gebracht, um die Leichen aus diesen Massengräbern wieder auszugraben und sie dann letzten Endes auf den Scheiterhaufen zu verbrennen. Was auch eines der wenigen Beispiele ist auf diesen Bildern, die uns auch tatsächlich Beweise bieten dafür, was an dem Ort tatsächlich geschehen ist.
Das Foto, das die Wissenschaftlerin Anne Lepper beschreibt, gehört zum Fotoalbum eines SS-Manns. Johann Niemann, stellvertretender Lagerkommandant von Sobibor. Obwohl es SS-Angehörigen strikt verboten war, in den Vernichtungslagern zu fotografieren, hat Johann Niemann seinen Alltag, seine Umgebung dokumentiert, um seine Sichtweise zu zeigen. Juden, Zigeuner, Schwule, Behinderte, Kranke, all jene, die er selber ermordete oder ermorden ließ, kommen dabei nicht vor, erklärt der Historiker Stefan Henschen. Stattdessen kommt vor:
Also hier sehen wir den Johann Niemann, wie er hoch zu Ross sich selbst inszeniert hat fotografieren lassen vor einer Baracke, in der Travniki-Männer gewohnt haben. Und dieses Foto ist entstanden auf der ehemaligen Rampe, die damals aus Sand war. Und man sieht, dass das Foto aus dem Gleisbett gemacht wurde. Also er hat sich erhöht quasi fotografieren lassen. Und das genau an dem Ort, an dem die Menschen eben aus den Zügen getrieben wurden.
Johann Niemann. 1913 in Völlen bei Papenburg geboren, ein ostfriesischer Bauernsohn. Er lernt das Malerhandwerk, tritt 1931 der NSDAP bei und der SA. Ein überzeugter Nazi, der auch 1934 in einem der ersten KZ, Esterwegen, als Wache tätig wird. Im Justizlager, wie er selbst schreibt. Dort lernt er das Handwerk des Quälens, wechselt zur SS, wird befördert. Das KZ Sachsenhausen ist seine nächste Station. Dann wird der junge Mann Wachsoldat bei der NS-Ordensburg Vogelsang. 1939 heuert ihn die sogenannte Kanzlei des Führers, eine NS-Organisation, die Hitler direkt unterstand, für ein Geheimunternehmen an.
Er hat ja schon in der T4, in dem sogenannten Euthanasie-Programm, in drei Euthanasie-Tötungseinrichtungen, wurde er eingesetzt als sogenannter Brenner. Das heißt, er hat die Leichen aus den Gaskammern geholt, da verbrannt. Genau in dieser Funktion ist er dann auch im Herbst 1941 mit einer Art Vorabtrupp auch hier nach Polen gekommen und hat das erste Vernichtungslager, nämlich Belzec, in dem etwa 450.000 Menschen ermordet wurden, mit aufgebaut. Und von dort ist er dann eben nach Sobibor versetzt worden.
Dort ermordet Niemann mit den anderen SS-Leuten 300.000 Menschen in den Gaskammern. Er wird befördert, steigt vom SS-Unteroffizier zum stellvertretenden Lagerkommandanten auf. Eine Massenmörderkarriere, wie sie für diese Männergruppe, die den Holocaust durchgeführt haben, typisch ist.
Man darf auch nicht vergessen, dass diese SS-Männer, die hier eingesetzt waren, ja hier machen konnten, was sie wollten. Die sind sehr brutal aufgetreten. Es gab keine Leute, die das eigentlich beobachtet oder auch verhindert hätten wollen. Also von Johann Niemann wird zum Beispiel berichtet, dass er auch sich hat Pakete für seine Kinder packen lassen von den jüdischen Gefangenen, die hier waren. Nicht? Also das heißt, sie konnten sich auch von der Habe der Ermordeten bereichern, so wie sie wollten.
Und sind dadurch auch zu einem Reichtum gekommen, den er sich vermutlich in seinen frühen, in seinen jungen Jahren nicht hätte träumen lassen. Ja, also wir haben hier es mit einem Mann zu tun, der in den letzten anderthalb Jahren ein kleines Vermögen angehäuft hat.
Auch auf seinen Fotos verändert sich Niemann. Sind es zuerst nur Momentaufnahmen von seinen Lebensstationen und seinem Umfeld, zeigen die Fotos später einen Mann, der hitlerische Posen einnimmt und der gerne das Vernichtungslager als sein erweitertes Wohnzimmer nutzt, in dem Gefangene nur schemenhaft vorkommen, in dem die Deutschen dafür herzhaft singen, rauchen und Bier trinken.
Von diesen 50 Motiven dieser Sobibor-Überlieferung sind 29 Bildern die Freizeitgestaltung des deutschen Lagerpersonals ab. Das heißt, mehr als die Hälfte zeigt tatsächlich nur diese deutsche Lagermannschaft mit einigen Gästen auf einigen wenigen Bildern, wie sie eine gute Zeit im Grunde genommen verleben. In Sobibor, im Lager, 200 Meter von der Gaskammer entfernt.
Tatsächlich sind diese Fotos auch in anderer Hinsicht noch eine Entdeckung. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist auf einem der Bilder Ivan Demjanjuk zu sehen. Als Travniki arbeitete er in Sobibor. So nannte man osteuropäische Freiwillige und übergelaufene Soldaten der Roten Armee, die von der SS dann als Wachpersonal eingesetzt wurden, etwa um Menschen mit Peitschen und Bajonetten in die Gaskammern zu treiben.
Wir sehen hier eine Gruppe von Travniki-Männern, das heißt drei stehen und der Rest liegt hier auf dem Boden für die Kamera. Unten liegt derjenige, der wahrscheinlich Ivan Demjanjuk ist. Im Hintergrund links das Dach ist höchstwahrscheinlich die Baracke, in der die Frauen, denen wurden hier die Haare abgeschnitten, bevor sie in die Gaskammer getrieben wurden.
Die Fotos zeigen auch, dass die Nazis ein Dorfidyll am Gleis aufbauten, mit dem die Ankommenden in Sicherheit gewogen werden sollten, um sie einfacher umbringen zu können. Damit sie nicht merkten, dass sie nur noch 2 Stunden zu leben hatten. Nur einige wenige Gefangene durften als Zuarbeiter weiterleben, um die Ermordeten zu verbrennen und zu verscharren, oder um den SS-Männern etwa als Schneider zu Diensten zu sein.
Also Niemann hat sich zum Beispiel eine weiße Uniform schneidern lassen. Also das wurde ihnen ja dann im Endeffekt auch zum Verhängnis, dass sie immer mehr haben wollten, sich haben Sachen machen lassen, weil bei dem Aufstand am 14. Oktober 1943 ist er ja in eine Werkstatt gegangen, weil er eben einen neuen Mantel wollte und ist dabei dann erschlagen worden.
Bei dem Aufstand können hunderte Gefangene fliehen. Doch damit endet das Fotoalbum nicht. Weitere Fotos zeigen noch die Beerdigung, wo der Sarg Niemanns und anderer getöteter SS-Männer mit der Fahne des Dritten Reichs aufgebahrt in einer Kapelle nahe des Lagers liegen. Und sie zeigen die Beisetzung in Anwesenheit eilig aus Berlin eingeflogener NS-Würdenträger. Die SS-Führungsspitze unter Heinrich Himmler befiehlt kurz danach, das Lager einzuebnen, will sowohl das Erinnern an den Aufstand als auch die Beweise ihres Massenmords vernichten. Zumindest das ist ihnen nicht gelungen, auch dank dieser Fotos. Darüber hinaus zeigen die Niemann-Bilder deutlich, wie ein gefügiger Mensch in einem knappen Jahrzehnt das Handwerk des Tötens lernt, wie ein Massenmörder planmäßig von der NS-Spitze geformt wird.
All das zeigen diese Fotos und einige davon sind seit heute im neu eröffneten Museum in Sobibor zu sehen. Ein Besuch lohnt sich sicherlich.